Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir schon weiter bei Aristoteles. Das letzte Mal haben wir uns ja ein bisschen so die Biografie angeschaut, sein nahe Verhältnis zum mazedonischen Hof und sein Statement, was ja auch ein Statement von Plato war, dass die Funktion des Staates darin besteht, dass die Bürger glücklich werden sollen oder sein sollen. Jetzt ist natürlich die Frage, was versteht er unter Glück? Der Begriff, den er benutzt hat, ist Eudaimonia, der mit Glück oder Glückseligkeit übersetzt wird. Er hat noch einen anderen Begriff, den er im Synonym benutzt. Das ist so hier meine Kurzschreibweise Eusen und es wird übersetzt mit gut leben und gut handeln. Also so die Frage nach dem guten Leben. Er hat, was ich glaube ich schon erwähnt hat, drei Bücher zu dem Thema Ethik geschrieben. Das bekannteste Buch ist die Nikomachische Ethik. Das ist so der Klassiker, der auch innerhalb der westlichen Philosophiegeschichte eine der wesentlichen Philosophiebücher ist, die bis heute rezipiert werden. Es ist das erste Buch überhaupt, was sich explizit nur mit Ethik beschäftigt in der griechischen Philosophie. Also auch das ist was Besonderes. Das Buch beginnt so ein bisschen halt nach der Frage, was ist das höchste Ziel? Also was versteht man denn jetzt eigentlich unter Glück? Und wenn wir uns erinnern, im Buddhismus gibt es diese Negativformulierung von Nirvana oder Nibbana auf Pali. Das heißt frei sein von Leid, von Gier, von Hass und von Verblendung. Wenn wir jetzt bei Aristoteles nachschauen, hat er eine positive Formulierung, beziehungsweise er stellt erstmal fest, wenn man so in die Bevölkerung reinschaut, gibt es ganz unterschiedliche Glücksdefinitionen. Unterschiedliche Leute verstehen etwas Unterschiedliches unter Glück, unter Eudaimonia. Er hat sich die Frage gestellt, wie kommt es, dass die Leute so unterschiedliche Glücksdefinitionen haben? Also was ein glückliches Leben ausmacht. Für den einen ist es ein gutes Essen, für den anderen ist es ein großes Auto. Für den dritten ist es Anerkennung, Ehre, Ruhm, Macht. Für eine Richtung ist es vielleicht Meditation oder Betrachtung. Das heißt, er hat diese unterschiedlichen Glücksdefinitionen nach drei Lebensbereichen eingeteilt. Die große Masse von Menschen sind Menschen, die dem Genuss nacheifern. Und zwar dem sinnlichen Genuss. Das heißt, gut essen, angenehme Körpergefühle, Sexualität vielleicht. Für die bedeutet Glück, wenn sie diese ganzen sinnlichen Bedürfnisse befriedigen können. Und dann gibt es Menschen, für die ist die Anerkennung, die Ehre das Wesentliche im Leben. Und dann gibt es eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die beschäftigen sich mit Weisheit. Und das sind die Philosophen. Und so hat er einfach mal diese verschiedenen Glücksdefinitionen verschiedenen Bevölkerungsgruppen zugeordnet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welches dieser Glücksdefinitionen ist jetzt die wertvollste oder die beste oder die höchste, wie immer man es jetzt formulieren möchte. Da hat er einen Begriff eingeführt, der offensichtlich für seine Argumentation wichtig ist. Das ist der Begriff der Funktion, griechisch Ergon. Er hat einen Teil des Lebens so interpretiert, dass jedes Ding eine spezielle Funktion hat. Zum Beispiel das Auge hat die Funktion des Sehens. Das Messer hat die Funktion des Schneidens, der Flötenspieler hat die Funktion des Flötenspielens, der Ringer hat die Funktion des Ringens. Was er gefragt hat, ist dann, ob es eine spezifische menschliche Funktion gibt. Also ob der Mensch irgendwo eine spezifische Funktion hat. Er hat das dann so verglichen mit den Tieren, mit den Pflanzen und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Pflanzen und alle Lebewesen, die ernähren sich und die pflanzen sich fort. Das ist nicht spezifisch menschlich. Hat das eingeengt auf die Tiere und hat festgestellt, die Tiere und auch die Menschen, die Pflanzen nicht mehr, sondern die Tiere und die Menschen haben alle die Empfindung von Leid und von Lust, von angenehm und von unangenehm. Das heißt, sie tendieren zum Angenehmen und flüchten vor dem Unangenehmen. Also ist das auch nicht wirklich etwas spezifisch Menschliches. Das einzig spezifisch Menschliche, was er gefunden hat oder was er so interpretiert, ist, dass der Mensch die Verstandesfunktion hat. Darin, laut Aristoteles, unterscheidet sich der Mensch von den Tieren als auch von den Pflanzen. Das ist das spezifisch Menschliche und das ist die menschliche Grundfunktion, sagt er. Man kann eine Tätigkeit oder eine Funktion gut ausführen oder nicht so gut. Das Beste ist, wenn man eine dieser Funktionen gut oder am besten ausführt. wenn die Funktion des Messers darin besteht, zu schneiden, ist die beste Funktion des Messers, dass es scharf ist und gut schneidet. Wenn die Funktion eines Pferdes ist, zu reiten oder schnell zu reiten, ist die beste Funktion des Pferdes, schnell zu reiten. Beim Menschen würde das bedeuten, dass wir unsere Vernunft optimal entwickeln. Und dieser Bestzustand ist der Begriff dafür, Arete, das, was etwas gut macht. Und das kann man aber auf jedes Ding anwenden. Dieser Begriff wird im Deutschen mit dem, also da gibt es jetzt unterschiedliche Übersetzungen, aber die gängigste Übersetzung ist die der Tugend. Diese Übersetzung ist mit Vorsicht zu genießen. Also man assoziiert in der Regel eher die Tugend auf den menschlichen Bereich. Man würde nie von der Tugend eines Messers sprechen. Die Griechen haben das aber diesen Begriff so weit gesehen, dass es eine andere, also Übersetzungsmöglichkeit wäre die Bestheit. Also das, was etwas gut macht, was es das Beste macht oder Exzellenz. Das muss man im Hinterkopf behalten. Das höchste Ziel eines Dinges oder einer Tätigkeit ist, dass es die Funktion am besten ausführt. Für den Menschen bedeutet das, dass er also diese spezifisch menschlichen Funktionen am besten ausführt und das wäre dann so dieser innere Glückszustand. Oder psychologisch ausgeführt, dass wir das Potenzial, was wir haben an positiven Fähigkeiten, dass wir die im Leben entwickeln. Und da sind wir dann bei der positiven Benennung von Eigenschaften. Das ist eigentlich sehr buddhistisch, dass der Sinn des Lebens darin besteht, sein eigenes Potenzial zu entwickeln. So kann man das heute formulieren. Die Grundidee ist also die Funktion. Diese Funktion kann man optimal ausführen oder nicht so optimal. Und das ist das Arete, Bestheit. Die beiden Sachen gehören zusammen. Dann haben wir, und das ist jetzt etwas, was ich im Buddhismus in der Weise nicht gefunden habe, ist so eine Art Seelenapparat, was aber für die ganze westliche Philosophie und Psychologiegeschichte eigentlich ein Modell ist, was sich überall durchzieht. Bei Sigmund Freud haben wir den seelischen Apparat, der aus bestimmten Bereichen, Aspekten besteht. Wir haben viele Modelle von unserem seelischen Funktionsweise. Im Buddhismus ist das mir in der Weise so nicht bekannt. Es gibt was Ähnliches, was dann das nächste Mal Thema sein wird, aber in der Weise, dass man von einem seelischen Apparat im Buddhismus spricht, ist mir neu. Die Griechen haben das sehr wohl gemacht, also auch im Anschluss an Plato. Aristoteles hat ein sehr ähnliches Modell entwickelt. Es gibt einmal einen Aspekt der Seele, der ist ziemlich verrückt oder irrational. Ein Aspekt dieses irrationalen Aspektes der Seele, das ist also dieser vegetative Aspekt, könnte man sagen. Also die Basisfunktionen, Ernährung, Fortpflanzung. Das funktioniert automatisch bei uns. Also der Freud nannte das die Triebe. Man könnte den Triebbegriff auch noch weiter formulieren, indem man sagt, das sind unsere grundsätzlichen Antriebe, warum wir überhaupt unterwegs sind. Um Nahrung zu bekommen, um uns zu ernähren, um zu überleben und auch uns fortzupflanzen. Das ist der Bereich, der allen Lebewesen eigen ist, auch den Pflanzen. Und dann gibt es einen zweiten Bereich, der auch irrational ist, also nicht von der Vernunft ausgeht. Diesen Bereich, da gibt es jetzt verschiedene Übersetzungen, wie man das jetzt übersetzt. Was habe ich denn für eine? Der Empfindungsbereich, hätte ich gesagt. Das ist der Bereich, wo unsere Gefühle entstehen. Da, wo die grundsätzliche Einteilung in angenehm oder unangenehm ist und dieser Reaktion Gefühle entstehen. Dieser Bereich ist also auch im Buddhismus bekannt bzw. von Relevanz. Der zweite Aspekt der menschlichen Seele besteht also in den rationalen Aspekten, also das, was spezifisch menschlich ist. Das ist alles auch noch bei den Tieren vorhanden. Das spezifisch Menschliche ist nun der rationale Aspekt. Der hat zwei Aspekte. Einmal einen beratenden Aspekt. Das ist so die praktische Vernunft, könnte man sagen. Also Dinge wie, wenn ich ein Haus bauen will, also wie baue ich ein Haus. Und dann gibt es einen sogenannten, auch da sind die Übersetzer sehr abstrakt, einen erkennenden Aspekt. Man könnte beide Bereiche unterscheiden auf das Gebiet, mit dem die sich beschäftigen. Die praktische Vernunft beschäftigt sich mit den ganzen vergänglichen Dingen. Der erkennende Aspekt beschäftigt sich mit dem, es gibt da jetzt auch wieder verschiedene Übersetzungen, aber in vielen Übersetzungen steht drin, also mit dem unbewegten oder mit dem göttlichen Aspekt und die Qualität, die es dort zu entwickeln gilt, die Arete, also das Beste davon, nennt sich dort Weisheit. Die Weisheit ist auf dem Bereich, auf das Unendliche gerichtet in diesem Modell. Wenn man diesen Arete-Begriff sich anschaut, also was gilt es zu entwickeln beim Menschen, gibt es zwei Bereiche. Der eine Bereich ist der Umgang mit unseren Gefühlen und da gibt es sogenannte ethische Tugenden. Die kennen wir auch aus dem Buddhismus, zum Beispiel die Bhujangas, die Erleuchtungsglieder. Das würde ich dann das nächste Mal noch genauer anschauen wollen. Aber das Interessante bei Aristoteles ist jetzt, dass er diese ethischen Qualitäten so definiert, dass er immer zwei Extreme nimmt und die Mitte ist die ethische Qualität. Wenn die ethische Qualität Tapferkeit ist, wenn zu wenig Tapferkeit da ist, ist es Feigheit. Wenn zu viel Tapferkeit da ist, ist es Tollkühnheit. Er hat so ein Modell der rechten Mitte und auch das ist ein Modell, was es im Buddhismus gibt. Was im Buddhismus benutzt wird, also der mittlere Pfad und die Vermeidung von Extremen. Vom Grundverständnis sehr ähnlich. Und ich denke auch im Alltag anzuwenden, dass wir natürlich schauen sollten, dass wir immer erstens in der eigenen Balance sind. Und Balance ist immer definiert in der Mitte von Extremen. Also sobald wir merken, wir werden eingeengt oder kommen in irgendeinen extremen Zustand, dann sollten wir vorsichtig damit sein. Momentan kann man ja überall sehr extreme Zustände wahrnehmen, die in der Regel immer mit Emotionen verbunden sind. Das heißt, da ist sozusagen, werden bestimmte Emotionen aufgeputscht und dann kommen solche extremen Zustände zustande. Bezogen auf die Triebe oder auf die Lust wäre die Extremvariante, wo es zu viel ist, wäre die Zügellosigkeit. Das ist auch ein interessanter Begriff eigentlich, Zügellosigkeit. Die Zügel beziehen sich natürlich auf irgendein Tier. Wenn man das Bild weiterverfolgt, kommt man bei Plato. Der hat nämlich das Bild für die Triebe, waren die Pferde. Man könnte jetzt sagen, wenn die Zügel zu locker sind bei den Trieben, dann geht das in die Zügellosigkeit. Wenn es zu wenig ist, ist es Stumpfheit. Dann hat man überhaupt keinen Antrieb. Und auch hier ist die Idee der Mäßigung. Oder die Arete wäre Sanftmut. Wenn es zu viel wird, ist es Überangepasstheit. Wenn man zu sanftmütig ist, ist man überangepasst. Wenn man zu wenig Sanftmut ist, ist man jähzornig. Großzügigkeit zum Beispiel nochmal. Auch das ist ein interessanter Begriff. Die Arete, also die Bestheit, ist die Großzügigkeit. Wenn die Großzügigkeit zu viel wird, wird es Verschwendungssucht. Wenn es zu wenig ist, ist es der Geiz. Also insofern finde ich ein sehr spannendes Modell, um zu schauen, wo auf der jeweiligen Dimension befinde ich mich. Das sind so die ethischen Arete, die es gilt, in diesem Bereich im menschlichen Leben zu entwickeln. Nur in Verbindung mit der praktischen Vernunft ist es überhaupt möglich, diese Qualitäten zu entwickeln. Tiere, die die praktische Vernunft nicht haben, laut Aristoteles, können diese Qualitäten in der Form gar nicht entwickeln, weil die gar nicht die kognitive Fähigkeit haben, das zu unterscheiden. Die sind total triebgesteuert, würde man sagen. Wobei er klar feststellt, dass also die große Masse von Menschen sind eher in diesem vegetativen Aspekt unterwegs. Dieser Bereich der Ratio oder der Vernunft oder Logos auf Griechisch ist bei vielen Menschen eher ein bisschen unterbelichtet. Das ist zumindest die Sichtweise von Aristoteles. Und wenn wir uns Nachrichten anschauen, hat man den Eindruck, gute Einschätzung. Er sagt, diese Tugenden zu entwickeln, und das ist parallel zum Buddhismus, ist gut, eine gute persönliche Balance. Hauptsächlich sind das alles Tugenden, die sich auf das Miteinander von Menschen beziehen. Das Leben in der Polis, in dem Stadtstaat. Dafür sind sie wichtig, aber sie sind noch nicht das ultimative Ziel des Menschseins, laut Aristoteles. Was ist das ultimative Ziel von Aristoteles? Das ist dieser Bereich, also das spezifische das Menschliche, die Vernunft. Und bei der Vernunft ist es dann also der erkennende Bereich, dem seine Richtung in das Göttliche geht, also das Göttliche zu erkennen oder zu betrachten. Dann gibt es noch einen Aspekt, der schon bei Plato vorhanden war und Aristoteles ist nochmal wiederholt. Das heißt, diese ethischen Tugenden gilt es zu entwickeln. Er nannte diese ethischen Tugenden Charaktertugenden, die Arbeit am eigenen Charakter. Und diese Verstandesaspekte nannte er Verstandestugenden. Zusätzlich zu diesen verschiedenen Tugenden gehören die äußeren Umstände. Er steht auf dem Standpunkt, dass die äußeren Umstände eine wichtige Bedingung dafür sind, dass Menschen glücklich sind. Und das würde auch unserem heutigen Modell entsprechen. Das heißt, dass die Grundbedürfnisse der Menschen erstmal befriedigt sein sollten Auch im Modell von Maslow finden wir das. Damit sie dann sich mit anderen Dingen, sprich mit Anerkennung, mit Wertschätzung, mit Spiritualität beschäftigen. Das finde ich auch bei Aristoteles. Er hat die äußeren Umstände, also Besitz und Freunde. Teilweise sind diese äußeren Umstände oder äußeren Güter auch notwendig, um diese ethischen Qualitäten zu manifestieren. Das heißt, großzügig kann ich ja nur dann sein, wenn ich Besitz habe oder wenn ich Geld habe. Politischer Einfluss ist für ihn wichtig. Adlige Abstammung ist für ihn wichtig. Schönheit, das ist so ein typisches griechisches Ding, sehr ästhetisch. Und wohlgeratene Kinder machen das Leben offensichtlich auch einfacher. Das ist so seine Liste von äußeren Gütern, die dazugehören, damit man selbst ein glückliches Leben führt. Ich finde, dieser Aspekt wohlgeratene Kinder macht so durchaus Sinn. Klingt auch nicht super spirituell, aber irgendwie freut man sich als Elternteil natürlich, wenn es den Kindern gut geht und wenn die so ihren Weg gehen. Das ist sehr menschlich, dieser Ansatz. Das ist das Modell von Glück. Das heißt, wenn wir das in uns vorhandene Potenzial optimal entwickeln, dann sind wir per Definition glückliche Menschen. Das ist die Idee von Aristoteles zu Eudaimonia. Ich würde sagen, da mache ich erstmal Stopp. Ich glaube, das ist genug Material für heute. Danke.